Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht. Stell dir vor, bei dir auf Arbeit oder in deinem Umfeld sagt sich eine Kontrollkommission an. Also die kontrollieren alles, was du so machst, ob das alles so passt, ja, damit du dich dran erinnern kannst. Die nehmen alles unter eine Lupe, die schauen sich die Sachen ganz genau an. Ja, wo ich übrigens jetzt die Lupe gerade habe, wenn wir überlegen, gestern war hier Putztag in der Gemeinde. Wir wollen jetzt nicht alles auf die Goldwaage legen und auch nicht alles mit dieser Lupe kontrollieren. Aber das ist echt schön gewesen, so miteinander zu arbeiten. Und da ist echt viel geschafft worden. Vielen, vielen Dank dafür, für alle, die das organisiert haben und die da mitgemacht haben. Das war sehr schön. Und vielleicht seht ihr zwischendrin auch einige Sachen, die sich verändert haben. Gemeindeputztag. Okay, aber der Gemeindeputztag wird nicht in die Kontrolle genommen, sondern andere Dinge. Ja, ich weiß das, wo ich bei der Sozialversicherung gearbeitet hatte, da hatten ganz viele Angst bekommen, oh, jetzt wird mein Arbeitsplatz kontrolliert. Wie werde ich da richtig reagieren? Nicht, dass ich entlassen werde, muss eigentlich sowieso keine Angst haben, aber wenn Kontrolle kommt, da kann man ja so ein bisschen Angst auch bekommen, wie wird das? Und ihr ahnt es schon in dem Predigttext heute, da geht es um so eine Kontrollkommission, die kommt und die begutachtet. Und die machen sich auf einen weiten Weg. Damals war das ja eben doch eine Herausforderung. Vielleicht können wir mal die Karte sehen. Also als erstes sehen wir die Kontrolle. Genau. Und da seht ihr mal, wie weit die Leute sich auf den Weg gemacht haben von Judäa, ganz im Süden, nach Galiläa, da wo Jesus gewirkt hat. Und die haben gesagt, wir schauen uns das jetzt mal genauer an, was dieser Jesus da macht. Wir kontrollieren das mal und nehmen alles sehr schön unter die Lupe. Und das waren so 120 Kilometer, die geht man nicht an einem Tag. Bus war damals auch schwierig. Und da haben die sich so 3 Tage auf den Weg gemacht, um Jesus genau unter die Lupe zu nehmen, um alles genau zu beobachten, was macht der so. Und nicht nur er allein, sondern auch seine Jünger. Ja, die Jünger sind ja beim Jesus in Training. Wir sind in dem Abschnitt vom Markus-Evangelium, vielleicht können wir das mal einblenden, wo wir also sehen, der Herr Jesus trainiert seine Jünger, der möchte seinen Jüngern etwas nahe bringen, der nimmt sie in die Ausbildung hinein, der sendet sie, der hilft ihnen und so weiter. Und jetzt wird auch diese Ausbildung unter die Lupe genommen und die Leute schauen sich an, können wir das, was Jesus da macht mit seinen Jüngern, können wir da einen Stempel drauf geben, das passt schon so? Oder muss man nicht doch sagen, na, das hält unseren Maßstäben nicht stand? Weiß nicht, wie sich da die Jünger gefühlt haben, als sie so da angeschaut worden sind. Es gibt ja bis heute, dass gewisse Ausbildungsgänge oder Schulungsgänge dann so akkreditiert werden. Ja, dass man sich das anschaut, können wir das akzeptieren oder nicht? Wie ist es mit der Ausbildung, die Jesus macht? Die Ausbildung, die Jesus mit seinen Jüngern damals gemacht hat und die Ausbildung, die Jesus heute mit dir und mit mir macht. Ja, wenn du zu Jesus gehörst, bist du in der Ausbildung von Jesus und die geht nicht nur so ganz kurz, die geht dein Leben lang. Da hast du nie ausgelernt. So, wir schauen uns das im Predigttext an. Der Predigttext steht in Markus 7, die Verse 1 bis 23. Ein recht langer Abschnitt, aber ein Text, der uns einiges auch zu sagen hat, was Jesus wichtig ist. Und es versammeln sich zu ihm die Pharisäer und einige Schriftgelehrten, so heißt es in der Elberfelder Übersetzung, die ich verwende. Es versammeln sich zu ihm einige Pharisäer und einige Schriftgelehrten, die von Jerusalem gekommen waren. Also die haben sich da auf den Weg gemacht, Kontrollkommission. Und als sie einige seiner Jünger mit unreinen, das ist ungewaschenen Händen Brot essen sahen, denn die Pharisäer und alle Juden essen nicht, wenn sie nicht sorgfältig die Hände gewaschen haben, indem sie die Überlieferung der Ältesten festhalten. Und vom Markt kommend essen sie nicht, wenn sie nicht sich gewaschen haben. Und viele andere Dinge gibt es, was sie zu halten übernommen haben. Waschungen der Becher und Krüge und Kupfergefäße. Da fragten ihn die Pharisäer und die Schriftgelehrten, warum leben deine Jünger nicht nach der Überlieferung der Ältesten, sondern essen das Brot mit unreinen Händen? Er aber sprach zu ihnen, treffend hat Jesaja über euch Heuchler geweissagt, wie geschrieben steht, Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, indem sie als Lehren Menschengebote lehren. Ihr gebt das Gebot Gottes preis und haltet die Überlieferung der Menschen fest. Und er sprach zu ihnen, trefflich hebt ihr das Gebot Gottes auf, damit ihr eure Überlieferungen haltet. Denn Mose hat gesagt, ehre deinen Vater und deine Mutter, und wer Vater oder Mutter flucht, soll des Todes sterben. Ihr aber sagt, wenn ein Mensch zum Vater oder zur Mutter spricht Korban, das ist eine Opfergabe, sei das, was dir von mir zugute gekommen wäre, lasst ihr ihn nichts mehr für Vater oder Mutter tun. Indem ihr das Wort Gottes ungültig macht, durch eure Überlieferung, die ihr überliefert habt, und Ähnliches dergleichen, tut ihr viel. Und als er die Volksmengen wieder herbeigerufen hatte, sprach er zu ihnen, hört mich alle und versteht. Da ist nichts, was von außerhalb des Menschen in ihn hineingeht, das ihn verunreinigen kann, sondern was aus dem Menschen herausgeht, das ist es, was den Menschen verunreinigt. Und als er von der Volksmenge weg in ein Haus eintrat, befragten ihn seine Jünger über das Gleichnis, und er spricht zu ihnen, seid auch ihr so unverständig, begreift ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineingeht, ihn nicht verunreinigen kann. Denn es geht nicht in sein Herz hinein, sondern in den Bauch, und es geht heraus in den Abort. Damit erklärte er alle Speisen für rein. Er sagte aber, was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen, aus dem Herzen, kommen die bösen Gedanken hervor. Unzucht, Dieberei, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Neid, Lästerung, Hochmut, Torheit. Alle diese bösen Dinge kommen von innen heraus und verunreinigen den Menschen. Ich möchte beten. Herr Jesus, wir wollen dir danken, auch für diesen Text, den wir haben. Und danke, dass du uns in deine Schule genommen hast, dass wir als Jünger dir nachfolgen dürfen. Und Herr, wir wollen auch so offen sein wie die Jünger hier, zu hören, was du zu sagen hast, tiefer hinhören. Herr, danke, dass du nicht oberflächlich schaust, sondern dass du unser Herz kennst. Und wir wollen dich bitten, dass unser Herz in deine Lehre geht, Herr. Amen. Ja, den Abschnitt hier kann man gut in drei Abschnitte einteilen. Da haben wir also einmal dieses Gespräch, wo der Herr Jesus mit der Kontrollkommission spricht. Mit den Leuten, die also da die Fragen haben zum Ausbildungsprogramm von Jesus. Das ist bis Vers 13. Dann haben wir ab Vers 14 redet der Herr Jesus mit der Volksmenge. Und dann ab Vers 17 redet der Herr Jesus noch einmal zum selben Thema mit seinen Jüngern. Ja, das haben wir schon ein paar Mal im Markus-Evangelium gesehen. Wer Jünger von Jesus ist, der ist im Vorteil. Warum? Weil die Jünger waren mit Jesus zusammen. Die haben nicht nur oberflächlich so Sachen mitbekommen, so vom Hörensagen, in Gleichnissen, ein bisschen interessant und so weiter, sondern die haben viel, viel mehr von Jesus mitbekommen, weil die mit Jesus zusammen waren. So haben wir das gelesen in Markus 4, Vers 33 und 34. Und in vielen solchen Gleichnissen redete er zu ihnen, mit der Volksmenge also, das Wort, wie sie es zu hören vermochten. Ohne Gleichnis aber redete er nicht zu ihnen, aber seinen Jüngern erklärte er alles besonders. Also es ist ganz wichtig, bei Jesus da tiefer einzusteigen, nicht nur oberflächlich zuzuhören, sondern zu überlegen, was meint Jesus? Was möchte er sagen? Er möchte in die Tiefe gehen. Und dazu braucht es die Beschäftigung mit ihm, ja. Und die Jünger konnten ihn so direkt fragen in diesen 3 Jahren, wo Jesus unterwegs gewesen ist. Aber uns heute hat Gott seinen Geist gegeben. Ja, und durch seinen Geist Geschwister, ja, und es ist gut, von Geschwistern zu hören und zu lernen, sich gegenseitig zu belehren, zu informieren über Jesus. Und auf der anderen Seite hat er uns ja auch sein Wort gegeben, was ganz wichtig ist. Und dadurch können wir viel, viel tiefer einsteigen, auch in der Beziehung mit Jesus. Also nur ein bisschen Jesus ist zu wenig. Wenn es nur darum geht, oberflächlich mit der Lupe zu schauen, ist es zu wenig. Es geht Jesus um viel mehr. So, und wenn wir den Text anschauen, da geht es ja um eine Frage, die uns heute vielleicht gar nicht so betrifft, ja, weil wir haben das nicht ganz so mit dem Thema Reinheit, Unreinheit. Okay, gestern haben wir schon geputzt, ja, wir wollen, dass das Gemeindezentrum sehr schön ist, aber der Hintergrund hier, der war ein bisschen anders. Also das ist das große Thema Reinheit und Unreinheit. Um was geht's da? Und da müssen wir uns vorstellen, wir hatten letzte Woche, haben wir uns mit dem Wunsch beschäftigt, Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Ihr erinnert euch letzte Woche, ja, wo Jesus da so vorübergeht. Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Ich möchte Gemeinschaft haben mit Gott. Ich möchte diesen großen Gott sehen. Diesen großen Gott erkennen. Er soll nicht so weit weg sein, sondern nahe sein. Das ist dieser große Wunsch auch bei Menschen. Und wir sehen das ja vorbildlich auch beschrieben bei den Propheten Mose und Elia, bei den Jüngern auch hier, wie sie Jesus begegnen. Also auf der einen Seite ist der Wunsch da, Gott nahe zu sein. Und dann ist aber auch dieses Bewusstsein da, so einfach geht das ja gar nicht. Da ist ja was im Menschen drin, was ihm aufhält. Und das haben die Pharisäer so definiert, dass sie gesagt haben, okay, das ist diese Unreinheit. Mit dieser Unreinheit kann ich nicht einfach zu Gott kommen. Da kann ich nicht in seine Gegenwart kommen. Da ging es also jetzt nicht um Hygiene in erster Linie, also super, wenn ihr Hände wascht und so, ja. Aber es ging den Pharisäern, ging es darum, wie kann ich Gemeinschaft haben mit diesem großen Gott? Und da hatten die Pharisäer einige Regeln, die sie genau angeschaut haben und haben gesagt, ja, also so einfach ist das nicht. Du musst bestimmte Auflagen einhalten, um wirklich Gemeinschaft mit Gott zu haben. Kann ja auch bei uns nicht jeder sagen, ich gehe heute ins Büro des Bundespräsidenten. Ja, also man muss da schon irgendwie fragen, darf ich da überhaupt hin und wie geht das und mit Anmeldung und ob der überhaupt Zeit hat und so weiter. Da kann man nicht einfach so hin. So, also die Pharisäer kommen als Kontrollkommission dahin und die tun dann den Stempel drauf, nicht akkreditiert dieser Ausbildungslehrgang, weil die Jünger halten sich nicht an die, das sehen wir ganz oft hier in dem Abschnitt, ja, Überlieferung der Ältesten. Die Jünger halten sich nicht dran und das ist ja das Mindeste, wenn man schon so einen Lehrgang macht mit Jüngerschaft und so, das ist ja das Mindeste, so ihre Vorstellung, dass sie also sich an die Überlieferung der Ältesten halten. Okay, in unserer Kultur ist das vielleicht nicht so krass mit dem Rein-Unrein, in anderen Kulturen bis heute. Mir hat mal ein Iraner erzählt, der war in einem Asylheim, ein christlicher Iraner, und der war in einem selben Zimmer mit einem Moslem. Und da hat der Moslem so einen Strich durch das Zimmer gezogen, ich weiß jetzt nicht wie genau, aber der hat ihm gesagt, da darfst du nicht drüber gehen. Ja, warum? Weil wenn dieser Christ drüber gegangen wäre, hätte der Moslem sich verunreinigt. Und der Moslem wollte sich nicht verunreinigen und deshalb hat er ihm gesagt, bitte hier, muss Abstand sein. Also in manchen Kulturen ist das viel, viel stärker drin. Wie kann ich rein sein? Und was ist unrein? Wie sieht das genau aus? So, also schauen wir uns das mal so ein bisschen hintereinander an vom Text her. Ich werde nicht auf jeden Vers gleichermaßen eingehen können und den Schwerpunkt auch für den Anfang legen. Also da kommen also die Pharisäer und einige Schriftgelehrten von Jerusalem und die beobachten also Jesus und auch seine Jünger. Das ist nicht das erste Mal, wo so eine Kontrollkommission gekommen war. Ja, wir haben das schon in Kapitel 3 gelesen, Vers 22, wo Kontrollleute aus Jerusalem gekommen sind. Und die waren noch strenger als die hier. Also die in Kapitel 3, die haben dann festgestellt, dass Jesus in Verbindung mit dem Teufel steht, so war ihr Urteil. Also etwas Schlimmeres geht nicht. Und die hier, die gekommen sind, die haben gesagt, ja, diese Gruppe ist nicht ganz rein. Also die verhält sich unrein, also eigentlich können sie nicht so in Beziehung mit Gott sein. Was ich erstmal positiv finde bei diesen Kontrollleuten ist, die beschäftigen sich mit Jesus. Die sagen nicht, das ist uns egal, sondern die machen sich sogar auf einen weiten Weg auf, 120 Kilometer, und schauen sich das genauer an. Für die sind so religiöse Fragen nicht einfach Fragen, die egal sind, sondern die haben schon ein tiefes religiöses Anliegen. Kann man ja erstmal positiv festhalten, dass ihnen das irgendwie wichtig ist. Der Name Pharisäer ist auch Programm. Ja, Pharisäer bedeutet die Abgesonderten. Ja, das waren diejenigen, die also als Laienbewegung, die meisten waren Laien, also nicht ausgebildete Theologen, die als Laienbewegung gesagt haben, wir wollen uns an alle Gesetze und an alle Überlieferungen halten, an alle Traditionen, die wir von den Vorfahren auch übernommen haben. Es gab natürlich auch ein paar Schriftgelehrte, die dabei waren, zum Beispiel den Apostel Paulus, der vor seiner Bekehrung auch ein Pharisäer war. Ja, also Paulus war auch mit dabei. Und denen war das sehr wichtig, sich daran zu halten. Und im Alten Testament sind zum Beispiel beschrieben Aufgaben von den Priestern. Ja, also die Priester, bevor sie Opfer gebracht haben, die mussten sich waschen. Und die Pharisäer haben das dann übernommen und haben gesagt, okay, wir übernehmen das einfach auch für uns. Auch wenn wir nicht Priester sind, auch wenn wir nicht zum Tempel gehen, wir übernehmen das einfach auch für uns. Und wenn wir das alles richtig machen und ein bisschen mehr als das, ja, dann wird Gott uns hoffentlich irgendwie akzeptieren können. Und da war auch eine Sehnsucht nach Gott da. Da war eine Sehnsucht nach dem Messias da, dass der Retter kommt bei ihnen. Ja? Da hatten sie also diesen Wunsch, dass Gott einen Retter schickt. Viele liberale Juden haben das gar nicht so ernst genommen und haben auch viele Sachen in der Bibel nicht so ernst genommen. Die Pharisäer schon, sie haben das ernst genommen, sowohl Bibelfragen als auch die Tradition erstmal. So war es zumindest in ihrem Kopf drin, so dachten sie, Jesus muss sie korrigieren. Aber so war die Vorstellung. Und es ist erstmal etwas sehr Gutes, sich mit Jesus zu beschäftigen, sich Gedanken über Jesus zu machen und den Jesus mal so unter die Lupe zu nehmen, was hat der eigentlich zu sagen, sich da Mühe zu geben. Aber ich merke heute, viele Menschen sind gleichgültig, beschäftigen sich gar nicht mit Jesus, ist ihnen gar nicht wichtig. Und diese Pharisäer, die gehen so weit, um da etwas von Jesus kennenzulernen. Ja, und wir sehen aber auch bei dem, was hier berichtet ist, man kann sehr religiös sein. Man kann ganz viel Kraft und Energie in etwas reingeben und doch das Eigentliche nicht erkennen. Ja, ich habe mich öfter mit Zeugen Jehovas getroffen und ich habe da großen Respekt vor Zeugen Jehovas, die so bereit sind, wirklich ganz viel zu machen. Ja, für die ist Glaube nicht etwas, wo sie sagen, das ist für mich so ein Hobby, so zwischendrin mal, sondern die sich wirklich ganz intensiv hineinbegeben. Aber es heißt noch nicht, wenn man sich irgendwo intensiv hineinbegibt, dass man dann wirklich die Wahrheit von Jesus Christus, dass man das wirklich verstanden hat. Also man kann sich ganz intensiv auch mit religiösen Fragen beschäftigen, ganz viel Zeit verwenden, Energie, und man versteht nicht das eigentliche Anliegen von Jesus. Und deshalb ist dieser Abschnitt so wichtig. Es ist interessant, wenn wir den Abschnitt dann weiterlesen. Der Markus erklärt erstmal die jüdischen Sitten. Also dann in den Versen 3 und 4 erklärt er, wie die Juden das mit den Waschungen gehandhabt haben. Und da wird nämlich deutlich, dass der Markus nicht an Juden schreibt. Den Juden hätte man das nicht erklären müssen. Die wussten das. Und wenn du die Parallele liest im Matthäus-Evangelium, da ist diese Erklärung nicht dabei in Matthäus 15. Ja, Matthäus hat für die Juden geschrieben, Markus für die Nicht-Juden. Und das ist den Evangelisten so wichtig, dass die Leute verstehen, um was es geht, dass sie die Hintergründe verstehen und dass sie dann auch entsprechend damit umgehen können. So, also jetzt kommen diese Pharisäer und die Schriftgelehrten und sie kommen mit dieser Kritik in Vers 5 und sagen, warum leben deine Jünger nicht nach der Überlieferung der Ältesten, sondern essen das Brot mit unreinen Händen. So, also ich glaube, solche Aussagen hat man heute selten, ja, wo dann Kritiker kommen und sagen, okay, warum esst ihr mit unreinen Händen, jedenfalls in unserer Kultur. Aber wir kennen das ja auch, dass Leute einfach sagen und Einwände bringen und sagen, ich kann damit nichts anfangen. Ja. Die Vorstellungen von Jesus, die sind zu altmodisch. Was hat er denn mit unserer Zeit heute zu tun? Oder dass Einwände kommen, das, was Jesus fordert, das ist viel zu radikal, das passt ja gar nicht mehr in unsere Zeit hinein. Oder dass man sagt, Jesus redet viel zu viel über Sünde, das ist doch unangenehm. Oder über Hölle oder über so etwas. Und was hier kritisiert wird, sind ja die Jünger. Ja, und viele Menschen schauen sich dann einfach mal so die Christen an und finden da Sachen, wo sie sagen, das kann ja wohl nicht wahr sein. Schau dir mal die Gemeinde an, schau dir mal die Christen an und so weiter. Und dann geht es los, dieser Einwand und jener Einwand. Manches berechtigt, manches nicht berechtigt. Heute gibt's auch Einwände. Damals war das eben ein bisschen anders. Und interessant ist, wie der Herr Jesus dann darauf reagiert. Was der Herr Jesus dann sagt. Und schaut mal in den Text, Vers 6. Er aber sprach zu ihnen, treffend hat Jesaja über euch Heuchler geweissagt, wie geschrieben steht. Und das ist interessant, ja, der Herr Jesus verweist auf die Bibel. Ja, die Anklagepunkte kommen. Die Leute verweisen auf eine Überlieferung der Ältesten. Sie verweisen auf eine Tradition. Und der Herr Jesus kommt und macht mit ihnen Bibelarbeit. Der sagt zu ihnen, schaut mal, was in der Bibel steht. Ja, also die kommen mit einer Lupe und wollen alles genau untersuchen. Und der Herr Jesus, der kommt sozusagen mit einem Spiegel und hält ihnen den Spiegel vor. Ja, sie sollen sich mal Gedanken über sich machen. Und er schaut dazu, was hält einen besser den Spiegel vor als Gottes Wort, als die Bibel. Er fängt an mit dem Propheten Jesaja und später geht er dann auch auf Mose ein. Also er schaut in das Alte Testament mit ihnen hinein und sagt, was steht denn da geschrieben? Ja, das ist so wichtig für uns. Ja, was sind unsere Maßstäbe? Sind unsere Maßstäbe das, was Menschen sagen? Was Menschen für gut heißen? Was sie überliefert haben, was schon lange in Mode ist? Sind das neue Trends irgendwie, wo Menschen sagen, das macht ja heute Sinn und damals waren die Leute dumm oder so? Oder ist es, dass man gemeinsam in die Bibel schaut und sagt, was steht denn da geschrieben? Ja, und so reagiert der Herr Jesus, er fragt sie, habt ihr das und das gelesen? Das ist häufig bei Jesus so. Er hätte das eigentlich als Gott gar nicht nötig, auf die Bibel zu verweisen. Er hätte auch einfach sagen können, ich sage euch. Ja, aber der Herr Jesus nimmt bewusst die Bibel in die Hand, Gottes Wort, dem man vertrauen kann. Und er sagt, treffend hat Jesaja über euch Heuchler geweissagt, wie geschrieben steht, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Vergeblich verehren sie mich, indem sie lehren, als Menschen Gebote lehren. Maßstab für Jesus ist also nicht, was überliefert worden ist, sondern Maßstab ist, was die Bibel zu sagen hat. Und eben für uns auch die Frage, ja, was sagt die Bibel zu einem bestimmten Thema? Und was hier angesprochen wird, und das haben wir heute auch in den Liedern besonders gesehen, das ist das Herz. Habt ihr mal drauf geachtet bei den Liedern? Es ging öfter um dieses Herz. Ja, dieses Herz, wo Gott hineinschaut. Ja, und hier sagt der Jesus, diese, also Zitat von Jesaja, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Ja, die hätten sagen sollen, Herr, gib uns ein neues, ungeteiltes Herz oder so. Das hätte ihre Sehnsucht sein können. Aber nein, für sie war das Äußere erstmal wichtig. Also, das ist interessant. Man kann äußerlich auch religiös ganz viel machen. Vorbildlich. Und das innere Herz, das kann so weit weg von Gott sein. Ja, das Äußere ist oft einfacher, ja, Hände waschen oder sowas oder ein Kreuzzeichen machen oder in den Gottesdienst gehen oder Lieder singen oder so, kann man viel machen. Aber das heißt noch nicht, dass das Herz nah dabei ist. Und das Besondere bei dem Herzen ist ja, dass Gott selber in das Herz schauen kann, ja. Interessant, wie das hier dann beschrieben wird, auch weiter. Die Jünger, das Herz der Jünger. Wir sind ja bei dem Thema, wie trainiert der Herr Jesus seine Jünger? Und der Herr Jesus ist ganz stark interessiert am Herz der Jünger. Wir hatten das letzte Mal gesehen, dass ihr Herz noch verhärtet war, ja, sie vieles auch nicht annehmen konnten. Und das fragt ja dann der Herr Jesus auch in Vers 18 später seine Jünger, seid ihr noch so unverständig und so weiter, ja. Also der Herr Jesus rückt den Fokus auf das Innere, auf das Herz, und das ist ganz wichtig für sein Ausbildungsprogramm, ja. Also wenn du das Ausbildungsprogramm bei Jesus besuchst, da geht es in erster Linie um Herzensbildung. So, also der Herr Jesus geht auf das Herz ein und dann in Vers 7 sagt er, vergeblich aber verehren Sie mich, indem Sie als Lehren Menschengebote lehren. Ja, jetzt stell dir das mal vor, die geben ihr ganzes Leben hin, die Pharisäer, voller Einsatz. Und dann sagt der Herr Jesus, zitiert Jesaja, vergeblich. Mich ärgert das ja schon so, wenn ich irgendwie 2 Stunden mal aus Versehen meine Zeit irgendwie mit irgendwelchen Reparaturen verbracht habe und dann feststellen muss, alles umsonst, vergebens. Ich muss das Ding doch wegschmeißen. Das ist nicht mehr zu reparieren oder so. Wegen 2 Stunden. Weiß nicht, wie es dir geht. Ja. Aber hier, die ganze Lebensausrichtung von den Pharisäern war ja diesen religiösen Fragen gewidmet. Und hier sagt der Herr Jesus, vergeblich verehren Sie mich. Das ist hart, ja, wenn diese Lebensausrichtung nicht stimmt. Und dann bringt der Herr Jesus ein Beispiel. Vers 8 dann. Ihr aber gebt das Gebot Gottes preis und haltet die Überlieferung der Menschen fest. Also sie dachten eigentlich, sie würden sich an Gottes Gebote halten. Aber in Wirklichkeit war das, was sie gelehrt haben, nur Überlieferung von Menschen. Ja, schwerer Vorwurf gegenüber Menschen, die eigentlich so aktiv gewesen sind. Ja, die Sadduzäer, diese andere Gruppe, die haben an vieles nicht geglaubt. Ja, die haben nicht an die Auferstehung geglaubt, die haben nicht an Engel geglaubt, die haben auch keinen Messias so erwartet. Ja, sehr liberal. Aber dass die Pharisäer, die das so ernst meinen, so weit weg waren, das ist hier sehr erstaunlich. So, und dann bringt eben der Herr Jesus ein Beispiel und der bringt das direkt aus den 10 Geboten in Vers 10. Ja, ehre deinen Vater und deine Mutter und wer Vater oder Mutter flucht, soll des Todes sterben. Das heißt, das ist eigentlich eine klare Auskunft. In den 10 Geboten steht es geschrieben, ehre Vater und Mutter. Ja, und die 10 Gebote sind ja jetzt nicht so ein Nebenteil der Bibel oder so, sondern sind ganz zentral. Gott selbst hat die 10 Gebote geschrieben. Sie sind am heiligsten Platz in der Bundeslade aufbewahrt worden. Steht eigentlich gar drin. Was will man da rumdeuteln? Was will man da diskutieren? Steht einfach da. Ja, und das war ja damals auch die Sozialversicherung der Eltern. Ja, dass die Kinder dafür zuständig waren, wenn die Eltern also im Alter selber sich nicht versorgen konnten, dass sich dann die Kinder drum gekümmert haben. Ja, anders konnte das Sozialsystem auch gar nicht funktionieren. So, ganz klare biblische Aussage. Und die Pharisäer haben Tricks gefunden, da rauszukommen, musst du dir mal vorstellen. Ja, also die haben nicht gesagt, das zählt nicht, einfach so, sondern die haben gesagt, es gibt ja noch ein wichtigeres Gebot, ja, das ist, du sollst Gott lieben. Und wenn man also Gott etwas zur Verfügung stellt im Tempel und sagt, das gehört Gott, dann braucht man den Eltern da nichts mehr geben. Ja, also schaut an in Vers 11. Ihr aber sagt, das ist eh interessant, ja, dass hier der Ausdruck ist, ihr aber sagt, ja, sie sagen etwas anderes als Gottes Wort. Ihr aber sagt, wenn ein Mensch zum Vater oder zur Mutter spricht, Korban, das ist eine Opfergabe, sei das, was dir von mir zugute gekommen wäre, lasst ihr ihn nichts mehr für Vater und Mutter tun. Das heißt, man musste einfach sagen, alles, was ich habe, ist ein Opfer für den Tempel. Ich muss jetzt nicht alles sofort abgeben. Den Rest mache ich halt, wenn ich gestorben bin sozusagen. Aber das ist Gott geweiht. Niemand darf da dran. Und irgendwann gehört das dem Tempel. Ja, und so mit diesen Tricks hat man dann versucht, sich aus dieser Verpflichtung, die eigentlich ganz klar war, herauszubegeben. Wenn das für dich ein bisschen schwierig zu verstehen ist, für mich auch, das ist manchmal so, ja, dass man irgendwie über Tricks versucht, ein klares Gebot Gottes, Ehre Vater und Mutter, da irgendwie rauszukommen. Ja, und das hat sich bis heute nicht geändert, ja, wo einfach die Bibel klar ist, dass man dann, wenn einem das unangenehm ist, ja, die Sachen, die einem angenehm sind, juhu. Aber bei den Sachen, die einem unangenehm ist, dass es dann ganz schnell so sein kann, dass man versucht, wie komme ich jetzt aus dieser Nummer raus, was kann ich machen? Und dann eine sehr interessante Konstruktion findet, um zu sagen, nein, das zählt für mich ja gar nicht. Und das ist das einmal, was Jesus anspricht, diese Heuchelei. Auf der einen Seite zu sagen, wir wollen Gottes Wort ernst nehmen, aber dann klare Worte beiseite schiebt und sich hauptsächlich ums Händewaschen kümmert. Also nichts gegen Hygiene, es geht um dieses Thema Unreinheit. So wurde das also gemacht und der Herr Jesus muss leider noch sagen in Vers 13, ist es in Vers 13, und das tut ihr viel, genau, Vers 13, am Ende von Vers 13. Und Ähnliches dergleichen tut ihr viel. Also es ist nicht nur einmal so, dass so Gottes Wort umgangen wird, sondern recht häufig, dass ihnen das Wort Gottes gar nicht so wichtig ist. So, also hier haben wir so einen krassen Unterschied. Auf der einen Seite, die Lippen ehren Gott. Auch die Handlungen sollen Gott ehren und auf der anderen Seite das Herz wurde vergessen und es wurde eben vergessen auch, sich nach Gottes Wort zu richten. So lässt er einfach erstmal die Pharisäer, die Kontrollkommission beiseite, gibt ihnen das weiter und dann redet er nochmal zur Volksmenge. Ja, dann sagt er nochmal zur Volksmenge etwas sehr Allgemeines und sagt, versteht ihr das nicht, hört mich alle und versteht. Ja, da ist diese Einladung, hört zu. Das Problem ist nicht, was du isst, sondern das Problem ist, was dann aus deinem Mund rauskommt. Natürlich, ja, wenn du nur Süßigkeiten isst, das ist nicht gesund, möchte ich auch nicht empfehlen. Ja, aber das Problem ist nicht, dass du zwischen reiner und unreiner Speise unterscheidest, sondern das Problem ist, was kommt aus deinem Mund raus. Und das kommt dann nicht einfach so raus, sondern das sind Sachen des Herzens, des Inneren. Und deshalb wird hier wieder das Herz angesprochen. So, also das sagt der Herr Jesus ganz kurz der Volksmenge und dann geht er ins persönliche Gespräch mit den Jüngern. Und da geht er viel tiefer in diese Thematik rein, viel tiefer als mit den Pharisäern und macht ihnen deutlich, das Hauptproblem ist nicht, was die Pharisäer haben, dich von diesen und jenen zu trennen, immer die Hände zu waschen. Das Hauptproblem ist dein eigenes Herz. Und dann zählt er ganz viel auf und wenn man das alles liest, diese 12 Sachen, die da aufgezählt werden, da kann man eigentlich nicht danach noch sagen, ja, ich habe mich an allem gehalten. Sondern da wird deutlich, dass diese Herzoperation vom Herrn Jesus, die er vorhat, dass die extrem wichtig ist. Ja, es werden dann viele Sachen aufgezählt in den Versen 21 bis 23, ja, da haben wir das Thema Unzucht, also sexuelle Praktiken außerhalb der Ehe, Diebstahl, dass man sich etwas nimmt, was einem nicht zusteht. Der Herr Jesus macht ja deutlich, das geht alles in Gedanken schon los, ja, das geht nicht erst los, wenn du die Tat vollzogen hast, sondern es geht schon viel tiefer los, ja. Mord. In der Bergpredigt lesen wir schon, wenn wir zornig auf jemand sind und ihm den Tod wünschen, dass das schon in Gedanken Mord ist. Ehebruch. Ja, die Ehe ist etwas Heiliges und Schützenwertes. Dann Habsucht. Ja, wo man sich an Geld und Besitz klammert. Dann Bosheit, ein Begriff für Schuld generell. arglist, ja, man ist bereit zu betrügen, um zu seinem Ziel zu kommen, die Wahrheit nicht so genau zu nehmen, Ausschweifung, man hat sich nicht im Griff, das gilt sowohl für sexuelle Bereiche als auch andere Bereiche, wo man einfach sich nicht im Griff hat, ja, Neid kann zerfressen, ja, indem man sich Gedanken macht, wie viel hat der andere, wie viel habe ich nicht, Lästerung, ja, dass man sich über Heiliges lustig macht, Hochmut über andere erheben und dann Torheit, unweises Handeln ohne Gott, ohne Beziehung mit Gott. So, das wird jetzt alles aufgezählt und wenn du das mal hörst, dann muss man eigentlich sagen, ich bin ja viel sündiger, als ich jemals glaubte. Und zum Glück hört das Evangelium nicht da auf. Ja, sondern das Evangelium zeigt, ich bin viel geliebter, als ich jemals gehofft habe. Weil der Herr Jesus ist ja nicht gekommen, um nur die Schuld aufzuzeigen, sondern er ist gekommen, um uns ein neues Herz zu schenken und uns Vergebung zu schenken. Und deshalb hat er auch gesagt, ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und mein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und das, was Sie da an ganzen Dingen hören, das bereitet sie darauf vor, um zu verstehen, warum musste der Herr Jesus kommen. Ja, da kann sich niemand mehr hinstellen und sagen, ich habe mich an alles gehalten. Ja, es ist einfacher, so einen Strich durch den Raum zu ziehen und zu sagen, das ist mein Bereich und das ist dein Bereich. Es ist einfacher, sich immer die Hände zu waschen vor jedem Essen und nach jedem Marktbesuch und so weiter. Das ist einfacher. Es ist einfacher, Gottesdienste zu besuchen und mitzusingen. Kann man alles machen. Aber viel, viel schwieriger ist dieses Herz. Und der Herr Jesus macht deutlich, ich bin gekommen, weil dieses Problem gelöst werden muss. Ich bin eingestiegen mit dieser Lupe. Die Leute von der Kontrollkommission, die können nur sehen, was außen ist. Die können nicht ins Herz sehen. Wir lesen in 1. Samuel 16, der Mensch sieht das, was vor Augen ist. Aber Gott, denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Aber der Herr sieht auf das Herz. Der Herr Jesus, der kann viel, viel tiefer schauen. Und das ist auf der einen Seite erschreckend und auf der anderen Seite tröstlich. Tröstlich, weil der Herr Jesus nicht mit einem Stempel kommt und sagt, bestanden, nicht bestanden. Sondern weil der Herr Jesus einlädt zu sich und sagt, komm, ich will dir deine Schuld vergeben. Ich will dir ein reines Herz schenken, nicht weil du alles richtig machst, sondern weil ich für dich am Kreuz auf Golgatha gestorben bin. Wir wollen jetzt noch ein Lied singen. Reinige mein Herz, mach mich rein, heilig, dir allein will ich dienen. Und das Entscheidende ist ja bei diesem Lied, das hat der Herr Jesus schon getan, wenn wir ihn angenommen haben, dass er unser Herz gereinigt hat. Gleichzeitig kommt aber auch ein Wunsch aus rüber. Herr, ich möchte mich verändern. Mir soll das wirklich wichtiger sein, was innerlich ist, als das oberflächliche Äußere. Amen.